Der Radio Mikrowellen Podcast. Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.
Hallo, hier ist das Kinderradio Mikrowelle.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Mikrowelle.
Herzlich willkommen beim Radio Free FM.
Hallo und herzlich willkommen beim Kinderrad. Heute wird ein tierischer Beitrag über Mäusemelken gemacht mit einem Interview.
Da draußen vor dem Radio. Ihr hört die Kinderstunde, die Mikrowelle hier bei Radio Free FM. Am Mikrofon sind heute Marlies Burgi.
Mit dabei ist Günther Schwalz und dazu kommt noch
die Fausta Balkuskaite.
Mit dabei ist auch Javen Wittig.
Außerdem ist Aya Abdu dabei.
Außerdem ist Maria Kadar dabei.
Und nicht zu vergessen natürlich noch euer Kevin Reudel.
Das ist ja zum Mäusemelken.
Woher kommt das Sprichwort eigentlich?
Keine Ahnung.
Und was bedeutet es?
Dass etwas so gut wie unmöglich ist und einen in den Wahnsinn treibt.
Zum Beispiel wie eine spannende Geschichte in kurzer Zeit schreiben.
Oder eine schwierige Mathe-Rechnung in einer großen Menschenmenge rechnen.
Oder ein Springseil durch eine Nadel ziehen.
Ja, genau. Aber hier im Kinderradio ist nichts unmöglich. Und dass man Mäuse melken kann, das beweisen wir jetzt. Mäuse melken kann man nämlich wirklich.
Ihr müsst ganz gut zuhören, dann könnt ihr auch was über Mäuse melken erfahren.
Bleibt dran, seien Sie gespannt.
In der Wissenschaft gibt es viele spannende Dinge. Sie hilft uns, die Welt zu verstehen. Und manchmal ist sie auch ganz schön verrückt. Es gibt seltsame Erfindungen von schlauen Köpfen.
Herr Herbert Schmidt aus Ulm ist so ein schlauer Kopf. Er ist Erfinder und Erbauer. Viele wertvolle Maschinen hat er schon konstruiert. Das ist seine Welt. Das macht ihm Spaß.
Hat jemand ein Problem und braucht dazu eine Maschine? Dann ist Herr Schmidt der Richtige. So war es auch 1980 an der Uni Ulm.
Mäusemilch wurde gebraucht, genau gesagt das Eisen in der Mäusemilch. Genauer gesagt das Lactiferin. Warum? Na, weil man an der Abwehr gegen Bakterien, die Menschen krank machen, forschte. Also musste Herr Schmidt helfen.
Er musste eine Mäusemelkmaschine finden. Kein Witz, Tatsache. Wir sprechen mit ihm jetzt. Warum, weshalb, wieso?
Könnten Sie sich bitte einmal vorstellen?
Ich heiße Herbert Schmidt, bin 74 Jahre alt und war 36 Jahre an der Uni, 16 Jahre in der Werkstatt als Konstrukteur und 20 Jahre in der Medizinforschung.
Was ist eine Mäusemelkmaschine? Wie sieht sie aus und wie funktioniert sie?
Also die Maschine funktioniert ähnlich wie eine Kuhmilkmaschine. Dieses Prinzip ist ein bisschen anders. Da wird immer Vakuum gemacht und Vakuum weg, Vakuum an. Das brauchte man aber bei der Maus nicht. Da hat ein bisschen Wasser hat da noch dazu geholfen, damit man das absaugen konnte. Die Maschine besteht eigentlich aus einer großen Komponente. Das ist ein Vakuummotor, der also ein Vakuum erzeugt. Wenn ich also einen Behälter habe, sauge ich aus dem Behälter Luft raus. Das ist eine Vier-Stationen-Maschine. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Liter Vakuum wir erzeugen können. Wenn das Volumen und die Maschine größer wäre, könnte man natürlich mehr anschließen. Und dann haben wir eben versuchen müssen, die Nippel und diese ganze Leitungen an die Maus anzupassen. Und das Problem, die Maus läuft ja immer durch die Gegend. Wie kriegt man das drunter? Ein Eimerchen kann ich nicht drunter stellen, rennt die Maus weg. Und deswegen hat man die Maus ein Schlafmittel gegeben und dann hat die schön geschlafen. Und dann konnte man diese kleinen Zitzen, die ich vorhin rumgegeben habe, ansetzen und dann ist das über das Vakuum wird dann die Milch herausgesaugt. Und das muss ja auch noch jemand bedienen. Das haben damals Studenten gemacht von der Medizin. Die haben in der Stunde 15 Mark verdient. Wir haben dann, das sieht man hier, sind so grüne Unterlagen, das war Schaumstoff. Am Anfang haben wir die auf Putzlumpen gelegt. Wir wussten ja nicht, was Sache ist, weil wenn die dort schläft auf diesem Boden, dann kühlt die Maus aus. Und um das zu verhindern, haben wir da so kleine Polster gemacht aus Styropor, damit die Maus nicht auskühlt.
Wie lange dauert so ein Melkvorgang?
Und so ein Vorgang, der dauerte ungefähr 15 Minuten. Eine Maus wurde also 15 Minuten gemolken. Ich kann noch erklären, wie das war, wie man das gemacht hat. Die Maus muss Junge haben, sonst funktioniert das natürlich nicht. Und die Studenten sind morgens um 5 Uhr gekommen und haben die Muttermäuse aus den Käfigen genommen, in separate Käfige gegeben. Und dann haben sie Maus für Maus auf diesen Tisch gelegt und gemolken. Und nachher hat man die Maus wieder zurückgegeben und dann war der ganze Tag über, waren die Jungen wieder bei der Maus. Am Anfang haben wir die Jungen weggenommen. Das geht nicht, da hört sofort die Milch auf zu fließen bei der Maus.
Wie viele Liter Milch gibt eine Maus?
Und eine Maus gibt so ungefähr 2 Milliliter ab. Und man konnte sie ungefähr eine Woche konnte man sie melken. Dann sind die Jungen schon so groß, dass das hinfällig ist. Das heißt, hängt ein bisschen von der Maus ab. Wir haben Mäuse gehabt, die haben pro Melkvorgang bis zu 4 Milliliter gegeben. Und das Gros hat zwischen 1 und 2 Milliliter. Wenn man das berücksichtigt, eine Maus hat ungefähr 2 Milliliter Blut. Dann hat die so viel Milch gegeben, wie sie Blut hat. Man hat dann zwischen 10 und 15 Milliliter von einer Maus bekommen.
Was ist mit den Mäusekindern passiert, wenn ihnen die Mäusemilch weggenommen wurde?
Denen ist eigentlich nichts passiert, weil die saufen eigentlich den ganzen Tag, immer wieder in Abständen von 1-2 Stunden. Und wenn man das einmal wegnimmt für eine Stunde, dann passiert da nichts. Die Jungen sind also alle groß geworden. Das ist ein Verfahren, da sind die Tiere nicht getötet worden. Das muss man eigentlich auch da dazu sagen. Das waren so die ersten Verfahren in der Medizin, wo man die Tiere hat leben lassen.
Wann wurde die Maschine erfunden und warum wurde sie erfunden?
Heute vor 40 Jahren. Wir haben angefangen 1980 im Herbst. Ich war ja da in der Werkstatt und wir haben viele Projekte. Also nicht nur dieses Mäusemelkprojekt gehabt, sondern auch andere. Und so hat man das der Reihe nach gemacht. Und die war dann so ungefähr im März 81 fertig. Zum 1. April 81 war sie als Aprilscherz in der Zeitung. Das war das erste Mal, wo sie erwähnt worden ist. Damals gab es in der Zeitung solche immer zum 1. April irgendwelche Scherze. Und die Leser sollten rauskriegen, was jetzt Scherz ist und was echt ist. Also 40 Jahre ungefähr. Zu der Zeit hat man versucht, eine Möglichkeit zu finden, dass sich Bakterien nicht vermehren können, ja, oder nur langsam verwehren. Und da hat man damals herausgefunden oder schon wusste, dass in der Milch ein Stoff ist, der nennt sich Lactoferrin, der verhindert, dass die Milch zum Beispiel schimmelt oder Bakterien in der Milch sind. Und das wollte man jetzt genauer untersuchen. Das Problem ist, dieses Lactoferrin kommt auch in anderer Milch vor, also in der Kuhmilch, auch in der menschlichen Milch kommen die vor.
Warum hat man nicht menschliche Milch genommen?
Man wollte das den Tieren ja wieder spritzen, um zu sehen, welche Wirkung hat es. Und wenn man jetzt eine Kuh nimmt, die lebt 10 Jahre, eine Maus lebt maximal ein halbes oder ein Jahr. Und dann konnte man die Folgen besser abschätzen. Und man konnte auch nicht eine andere Milch nehmen. Also man kann nicht das Lactoferrin aus der Kuhmilch nehmen und den Mäusen spritzen, sondern man musste, wenn man das schon machte, mit den Mäusen machen. Die Mäusemilch hat ungefähr 3 bis 4 Mal mehr Lactoferrin drin wie eine Kuhmilch im Verhältnis von der Masse, von der Menge. Man wollte natürlich die Probanden und die Leute eben schützen, die mit den Tieren arbeiten. Und den Mäusen wurde damals Bakterien gegeben und dann bekamen sie dieses Lactoferrin wieder gespritzt, um zu sehen, was passiert dort. Und es mussten Bakterien sein, wo sich die Menschen nicht anstecken. Das war doch ein weiterer Grund. Weil das hätte ja auch sein können, dass die Menschen sich anstecken und dann wirkt das ganze Geschichte nicht.
Das ist ein Podcast des Kinderradios Mikrowelle. Das Thema in dieser Folge: Mäuse. Zu hören sind Fausta, Marlies, Maria, Kevin, Aya, Javin und Günes.
Kinderreporter sprechen mit dem Erfinder der Mäusemelkmaschine, Herrn Herbert Schmidt aus Ulm.
Waren die Forscher damit erfolgreich?
Was dabei rausgekommen ist bei der Forschung, das weiß ich nicht. Ich bin Techniker, also habe die Maschine gemacht, aber dieses Drumherum, das war eine andere Abteilung. Das war die Transfusionsmedizin an der Uni damals. Und wenn das Projekt für uns abgeschlossen war, wenn das funktioniert hat, dann haben wir ab und zu mal vielleicht eine Flasche Bier bekommen oder sonst irgendwas in der Abteilung. Aber direkt nachfragen, das haben wir dann nicht gemacht. Und der Forscher, der das damals beaufsichtigt hat, ging dann weg.
Muss das eine bestimmte Mäuseart sein?
Ja, das sind Labormäuse, waren weiße Mäuse, das sieht man hier. Es gibt natürlich auch noch andere Sorten. Es gibt zum Beispiel Nacktmäuse, die haben gar kein Fell. Dann gibt es eben braune und graue. Aber damals haben wir eben weiße Mäuse verwendet, wie man sie im Labor oder in der Tierversuchsanlage hat.
Wie viele Mäuse müssen für ein Liter Milch gemolken werden?
Also wir haben mal hochgerechnet, es sind zwischen 70 und 100 Mäuse. Ja, das kann man selber ausrechnen, wenn wir 15 Milliliter haben pro Maus und das eben teilen durch 1000 und dann kommt das in etwa raus.
War die Maschine eigentlich laut?
Was ist laut? Ich denke nein. Also man musste keine Ohrstöpsel nehmen oder Kopfhörer oder sonstige Sachen, das war nicht notwendig. Die hat so ein Blubbern, so tut die, wenn die das Vakuum erzeugt. Und das war auch noch, die Maschine wurde ja nachher wieder zerlegt. Damals war das Geld knapp und dann wurden Teile von der Maschine wieder für andere Projekte verwendet. Deswegen gibt es die Maschine eigentlich nicht. Es gibt Nachbauten, das gibt's, aber wir haben mal für Afrika, haben wir mal für Ratten was nachgebaut.
War das für die Mäuse schlimm?
Nein, nicht. Die haben ja ein Schlafmittel bekommen. Ja, das hat ihnen auch nicht wehgetan. Die sind nachher wieder aufgewacht, so wie wenn du ein Schlafmittel bekommst und im Bett liegst und irgendwann morgens wieder aufwachst. Hat den Mäusen nichts ausgemacht.
Schnarchen die Mäuse?
Weiß ich nicht, ich war nicht dabei.
Wie wurde den Mäusen das Schlafmittel gegeben?
Mit der Spritze.
Wie viele Geräte haben Sie gebaut?
Wahrscheinlich waren es 3. Also die Abteilung hat eins bekommen, eins ging irgendwo nach Frankfurt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann eben das nach Afrika runter noch. Das haben wir nicht mehr so genau verfolgt, weil wir haben dann die Zeichnungen, ich habe ja immer Zeichnungen gemacht und die Werkstatt hat es dann entsprechend gebaut, wenn nochmal eine Anfrage kam. Wir haben auch oft die Zeichnungen weggeschickt, dann haben die Leute das selber gebaut. Das ist ja keine Schwierigkeit für eine Werkstatt, sowas zu bauen.
Was kostet ein Liter Mäusemilch?
Was kostet ein Liter Mäusemilch? Ich habe hier mal eine Aufrechnung von 1995. Da gab es noch die D-Mark als Währung. So ein Tier hat damals zwischen 26 Mark gekostet. Also die Maus, ja, nur das Tier. Ja. Das sind ungefähr 3 bis 10 Euro nach heutiger Währung. Der Unterhalt hat ungefähr nicht mal einen halben Euro in der Woche gekostet. Futter, Wasser. Wenn man das so umrechnet, dann kommt man beim Versuch auf ungefähr damals, 95, wir können nachher hochrechnen, auf ungefähr 10 Euro, was das für den Versuch gekostet hat. Ja. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Maus zwischen 10 und 15 Milliliter Mäusemilch produziert, dann braucht man ungefähr 70 bis 100 Mäuse. Und wenn man das jetzt mit dem anderen verquickt, dann kommen wir ungefähr auf 700 bis 1000 Euro, was nur diese Mausgeschichte dann kostet. Dann haben die Melker, die haben ja wie gesagt bis zu 30 Euro bekommen, 15 Euro. Das sind nun mal so ungefähr 1000 Euro, sodass wir bei 2000 Euro gesamt liegen. Und 10 Liter war vorausgesetzt, was man melken wollte. Und die Konstruktion und die ganze Fertigung, da sind ja viele Leute dran beteiligt gewesen, nicht nur ich, sondern die Werkstatt und so weiter. Da hat man eben pro Liter ungefähr auch nochmal 4000 Euro angesetzt. Dann war das damals, 95, waren das ungefähr 6000 Euro, was der Liter Milch gekostet hat. Und wenn man jetzt das hochrechnet auf heute, dann sind das ungefähr 12.000 bis 15.000 Euro, würde heute so ein Liter Milch kosten.
Wie viele Menschen haben die Mäusemilch gekauft?
Die war ja nicht zum Verkauf, das war für die Forschung. Man kann die nicht kaufen, man kann die auch nicht trinken. Soll man nicht machen, weil da sind Bakterien drin. Ja, ich wollte es mal versuchen, aber da haben sie mir abgeraten davon, weil die sieht ja aus, wenn er die Bilder hier anguckt, sieht aus wie eine Kondensmilch. Hat auch so eine Konsistenz ungefähr, aber es sind zu viele Bakterien und Sachen drin, man weiß nicht, was da dahinter ist.
Was habt ihr da mit der Mäusemilch gemacht?
Ja, mit der Milch haben die dieses Lactoferrin, also diesen Stoff, haben die da herausgezogen. Wie, weiß ich nicht. Ja, das muss man chemisch, macht man sowas. Und das wird dann eben den Tieren wieder gespritzt. Die waren mit Bakterien infiziert und dann wird dieser Stoff vermutlich gespritzt. Ich habe ihn auch nie gesehen, wie er aussieht, weiß ich nicht. Und um zu sehen, reagiert der Stoff, ja, waren die Mäuse wieder gesund. Ja, das war eigentlich das Ziel damit. Und das große Ziel war eben, einen körpereigenen Stoff auch für Menschen zu finden, der Bakterien bekämpft oder gegen Bakterien ist. Und
wir haben mit Forscher Dr. Google herausgefunden, dass die Mäusemilch heute bei der Herstellung von Impfstoff eine große Rolle spielt.
Zum Beispiel in der Herstellung von
Malaria-Impfstoff.
Vielleicht wird dazu auch die berühmte Ulmer Mäusemelkmaschine verwendet.
Das Kinderradio Mikrowelle. Immer ein bisschen schlauer.
Zurück zu unserem Gast Herrn Schmidt. Er ist Ingenieur und hat die Mäusemelkmaschine erfunden.
Die Kinderstunde hier auf der Frequenz 102,6. Radio Free FM. Die Mikrowelle. Thema Mäuse.
Und wo sind die Mäusemelkmaschinen heute?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass doch mal, dass irgendwo welche gibt, also Nachbauten aufgrund der Zeichnungen, die wir da damals gemacht haben. Aber wo und wann, keine Ahnung. Ich habe auch keinen Kontakt zu den ganzen Leuten, die damals dran beteiligt waren.
Da die Uni Ulm keine Mäusemelkmaschine mehr hat, können wir sie auch nicht in echt sehen. Nur auf Bildern, die Herr Schmidt mitgebracht hat. Aber wir können sie uns jetzt nach dem Interview gut vorstellen.
Was macht am Erfinden Spaß?
Ja, wenn man halt mal was macht, was noch niemand gemacht hat und es funktioniert.
Gibt es auch negative Momente beim Erfinden?
Ja, wenn das Gerät hinterher nicht funktioniert. Normalerweise muss man Spaß dran haben. Das ist wie mit jeder Arbeit. Wenn man das nicht hat, dann wird es auch nichts. Ja? Und man darf nicht um 16 oder 17 Uhr die Arbeit abgeben, sondern man nimmt es oft mit nach Hause und nachts in der Nacht wacht man auf und denkt, ah, jetzt habe ich was. So muss das gehen, ja. Und wenn man das macht, dann ist Erfinden eigentlich nicht sehr schwierig. Ja, dann geht es eigentlich ganz gut.
Was haben Sie sonst noch erfunden?
Also ich habe an der Uni, ich war ja 36 Jahre an der Uni, ungefähr 1000 Geräte mehr oder weniger gebaut. Vor allem in der Medizin nachher, da haben wir also riesige Geräte gebaut zum Testen von Wirbelsäulen und Ähnlichem. Da war das hier Nasenwasser eigentlich. Da habe ich einen riesen Apparat gebaut, wo man menschliche Wirbelsäulen von Leichen einspannen konnte und dann eben dort die Drücke in den Wirbeln, in den Bandscheiben und so weiter messen. Das Gleiche haben wir gebaut für das Knie, für die Hände, für die Halswirbelsäule. Dann habe ich mal eine gemacht mit der Kollegin Sörmi, mit der schaffe ich heute noch zusammen. Das waren Beschleunigungssachen für Unfälle. Ja? Wenn man mit einem Auto irgendwo auffährt, ja, dann kriegt man meistens Verletzungen hinten im Hals. Und da habe ich eine riesige Schleuderanlage gebaut, um das zu testen.
Was arbeiten Sie heute?
Ich bin seit 10 Jahren Rentner. Ich habe bis 65 gearbeitet, aber ich mache nach wie vor noch Sachen, gerade mit der Kollegin. Machen wir Testungen eben an medizinischen Geräten. Ganz großes Beispiel wäre, habt ihr noch nicht künstliche Zähne? Da werden also so kleine Schrauben in den Kiefer reingeschraubt und darauf kommen die Zähne dann, die falschen Zähne. Und diese kleinen Schrauben, da mache ich immer diese Halterungen dafür. Ich bin auch noch praktisch tätig, also nicht nur von der Konstruktionsseite. Und dann habe ich ein großes Hobby, das sind astronomische Uhren, dann Stirling-Motoren. Das ist ein Motor, der ähnlich wie ein Benzinmotor oder ein Dieselmotor oder ein Elektromotor, nur ist das eine andere Gattung, der läuft mit Luft. Luft und Wärme, die von außen kommt. Also da kann man alles nehmen, kann man Sonnenlicht nehmen, man kann Kohlefeuer drunter machen, eine Kerze drunter stellen, Spiritus. Hat sich nicht durchgesetzt, weil der Wirkungsgrad sehr gering ist. Philips hat mal ein Radio damit betrieben. In der Wüste konnte man Radios damit betreiben, mit diesen Motoren. Da hat man viel Sonne und deswegen war das ganz einfach. Und bei den astronomischen Uhren, da baue ich Getriebe. In Ulm gibt es sowas. Am Rathaus, vielleicht kennt es der eine oder andere, hat schon mal gesehen.
Haben Sie schon mal Erfindungen gemacht, die Sie nicht fertiggestellt haben?
Oh, eigentlich nicht. Das Kuriose ist an dieser ganzen Erfinderei, ich habe ja beim Staat gearbeitet und an der Uni, ich habe kein einziges Patent. Ich habe viele Sachen erfunden, aber das ist an der Uni so nicht möglich. Da hat man die Rechte drauf, da kann man das verkaufen. Ja. Und das gab es bei uns nicht, deswegen habe ich eigentlich kein Patent. Ein einfaches Patent, das viel Geld bringt oder viel verkauft wird, das bringt Geld. Ein Patent, das nur ein paar Mal verkauft wird, das rentiert sich nicht.
Wir bleiben bei den Mäusen. Wir sind neugierig. Wie viele Mäusearten gibt es eigentlich? Für was sind Mäuse nützlich? Wie lange lebt eine Maus?
alles, was man über diese Tiere wissen muss, weiß Herr Dr. Richard Kraft. Herr Kraft ist Zoologe und Mäuseexpert. Mit dem reden wir gleich über die wunderbare Welt der Nager.
Thema in dieser Folge: Mäuse. Zu hören sind Fausta, Marlies, Maria, Kevin, Aya, Javin und Günes.
Natürlich darf in einer Radiosendung auch keine Umfrage fehlen.
Das ist doch wasserklar, denn ohne eine Umfrage wäre eine Radiosendung sowas von langweilig. Das wollen wir nicht.
Was denken Sie über Mäuse?
Ja, auch nicht so der Fan, aber besser als Insekten.
Aber in der freien Wildbahn sind sie ja schon okay, da wo sie wohnen.
Süß, würde ich sagen.
Nette Tierchen. Ja, die tun wir nicht. Ja.
Ich habe schon ein bisschen auch Angst vor Mäusen, muss ich sagen. Aber ich würde denen jetzt nie was zuleide tun.
Habe ich jetzt keine besondere Meinung zu Mäusen. Es gibt's halt. Die sind vielleicht wichtig, dass sie ein bisschen die Erde auflockern. Haben ihre Funktion im ganzen Biorhythmus wahrscheinlich.
Also meine Kinder hätten gern Mäuse als Haustier. Ich finde sie ganz süß, aber ich will sie nicht als Haustier.
Mäuse sind wichtige Lebewesen. Zum Beispiel Mäuse fressen Insekten. Und Mäuse sind auch wieder Nahrung, zum Beispiel für Greifvögel. Das heißt, wenn es keine Mäuse gibt, dann haben unsere Greifvögel weniger Nahrung.
Ja, ich möchte sie nicht in meiner Wohnung haben. Aber sonst sind sie ja niedlich und süß mit ihren Knopfaugen, gell?
Was bedeutet das Sprichwort, dass es ja zu Mäuse melken?
Meint man, dass man es besser lässt, weil es nicht wirklich was werden wird.
Wenn man sehr verzweifelt ist über etwas und was mehrmals versucht und es nicht schafft, und dann sagt man, dass es zu Mäuse melken.
Ja, wenn man sich über was ärgert.
Oder wenn es unangenehm ist.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es sehr schwierig ist, weil wie bringt man denen einen Melkkübel unter die Maus?
Können Sie uns einen Mäusewitz erzählen?
Sitzt eine Maus auf dem Elefant drauf, dann ruft ihr Kumpel von unten rauf: Hey Emil, wurg ihn!
Da ist eine Maus und der Elefant, und jetzt ist die Maus dem Elefant auf den Fuß getreten und hat gesagt: Oh, Entschuldigung, Elefant, das wollte ich nicht. Dann hat er gesagt: Macht nichts, hätte ja mir auch passieren können.
Radio Free FM.
Heute geht es hier rund um die Maus.
Wir sprechen im Kinderradio mit dem Mäuseexperten Herrn Dr. Kraft.
Herr Dr. Kraft ist uns über Zoom zugeschaltet.
Stellen Sie sich bitte einmal vor.
Ich heiße Richard Kraft. Wer meine beruflichen Tätigkeit war ich in München an einem staatlichen Institut, die Zoologische Staatssammlung. Da war ich über 30 Jahre beschäftigt. Ich hatte dort verschiedene Aufgaben. Dieses Institut hat eine große Sammlung an zoologischen Präparaten, also genadelte Insekten, Fische, Eidechsen in Alkohol. Ich war aber zuständig für die Säugetiere, aber natürlich war ich auch verpflichtet zu wissenschaftlicher Arbeit, und da habe ich mich eben hauptsächlich mit Mäusen beschäftigt. Ich bin allerdings schon seit 10 Jahren in Pension, interessiere mich aber immer noch für Mäuse und mache immer noch Untersuchungen.
Wie viele Mäusearten gibt es eigentlich?
Das kommt jetzt darauf an, was man als Maus bezeichnet. Die Maus im engeren Sinne, da meint man die echten Mäuse oder Langschwanzmäuse. Da gibt es 150 Arten in der Eigenwelt, also Europa, Afrika und Asien. Aber es gibt natürlich noch viele andere Mäusefamilien. Und bei uns eine ganz wichtige Mäusefamilie sind die Wühlmäuse. Die sind wieder vom Verhalten und von ihrer Entwicklung her ganz anders als die Hausmäuse. Da gibt es weltweit ungefähr 600 Arten. Dann gibt es natürlich in den Tropen gibt's noch kleine Säugetiere, die man, wenn man sie jetzt so sieht, als Mäuse bezeichnet, die aber zu anderen Familien gehören. Wenn man das weiterfasst, Nagetiere insgesamt, dann gibt es ungefähr 2500 Nagetierarten. Dann gibt es natürlich auch Mäuse, die gar keine Mäuse sind. Fledermäuse zum Beispiel, die haben Mäuse im Namen, haben natürlich von ihrer Evolution her mit den Mäusen, wie wir sie jetzt im Sinn haben, nichts zu tun. Und dann gibt es bei uns noch natürlich eine Gruppe, die Spitzmäuse. Das sind eigentlich auch keine Mäuse, sondern sind eben ganz andere kleine Säugetiere, sind reine Fleischfresser, die fressen also nur Insekten, Würmer, Schnecken. Die häufigste Maus ist natürlich, oder die man als Ersten denkt, ist die Hausmaus. Es gibt aber noch bei uns zum Beispiel die Gelbhalsmaus, hat also nicht unbedingt einen gelben Hals, aber ein gelbes Kehlband. Dann gibt es die Zwergmaus, das ist das kleinste Nagetier in Europa. Es gibt in Indien eine Art die Nacktsohlenrennmaus. Afrika, ja, die hat halt nackte Sohlen. In Afrika gibt es die Fettschwanzmaus. Die kann im Schwanz Fett einlagern, der dann so dick wird wie ein menschlicher Finger, das als Fettreservoir. Dann gibt es eine Gruppe von Mäusen, die haben ganz winzig kleine Ohren, das sind die Kurzohrmäuse. Da gibt es sogar eine Art, da hat man lange gedacht, die gibt es nur in Bayern, darum heißt die bayerische Kurzohrmaus. Und es ist bei den Kleinsäugern Forschungszusammen bis so eine Art Ikone, die bayerische Kurzohrmaus. Die gilt als seit Jahrzehnten als verschollen.
Also welche Mäusearten werden von Katzen gejagt?
Ja, also der Beutetrieb bei Katzen wird durch jede kleine Maus oder überhaupt durch jedes kleine Säugetier ausgelöst. Egal, ob das eine echte Maus, eine Wühlmaus oder eine Spitzmaus ist. Aber Spitzmäuse werden von Katzen nicht gefressen. Spitzmäuse stinken nämlich auch für uns Menschen. Die haben so Drüsen seitlich am Körper, die ganz unangenehm riechen. Da gibt es manche Arten, wenn man die im Keller hält, dann riecht man, und man schließt die Türen, nach einem Tag riecht man auch noch im ersten Stock, dass man Spitzmäuse im Haus hat. Also das ist ein ganz eigenartiger, unangenehmer, moschusartiger Geruch. Also Katzen fangen die Spitzmäuse und beim Fang wird die Spitzmaus auch meistens getötet. Aber die Katze lässt die dann liegen. Am liebsten mögen sie Wühlmäuse.
Vor was haben Mäuse Angst?
Vor Katzen natürlich. Eigentlich haben Mäuse Angst vor jeder Beunruhigung. Also wildlebende Mäuse versuchen immer, sich in dichter Vegetation aufzuhalten, also zwischen Gras und Büschen, wo sie davor geschützt sind von oben, von einem Greifvogel, zum Beispiel von einem Bussard oder Turmfalken gesehen zu werden oder von einem anderen Feind, Marder, Fuchs. Und sie gehen also ganz ungern über offene, freie Stellen.
Was ist die kleinste und die größte Mäuseart?
Die größte Mäuseart, die kennt ihr alle, das sind die Ratten. Denn Ratten sind auch zoologisch nichts anderes als Mäuse. Die kleinste Mäuseart bei uns ist die Zwergmaus. Die ist eine relativ seltene Art. Die lebt in Schilfgebieten. Wird ungefähr so lang wie ein kleiner Finger von einem Menschen, 5 bis 10 Gramm. Und die hat eine besondere Lebensweise. Die lebt den Sommer über nämlich nicht auf dem Boden, sondern zwischen Halmen. Meistens lebt sie also in Schilfgürteln. Und bewegt sich immer über der Erde, von Halm zu Halm. Die geht also normalerweise gar nicht auf den Boden. Und das ist auch der Grund, warum sie so leicht ist. Eine größere Maus kommt da gar nicht hin, weil sich dann die Stängel biegen würden. Und bauen dort auch ihr Kugelnest. Die bauen so ein kugelförmiges Nest aus Gras, das so in 1 bis 2 Meter Höhe zwischen verschiedenen Schilf- oder Grashalmen aufgehängt ist.
Sind Mäuse schlaue Tiere?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sie sind schlau genug, um sich in ihrem Lebensraum behaupten zu können. Sie sind also mit einem Verhaltensrepertoire und Instinkten ausgestattet, das ihr Überleben sichert. Teilweise auch sind sie in der Lage, neue, schwierige, unbekannte Situationen zu meistern. Aber sie sind natürlich jetzt nicht so lernfähig wie größere Säugetiere, wie zum Beispiel Hund oder eine Katze.
Schnarchen Mäuse eigentlich? Wieso heißt die Maus eigentlich Maus? Können Mäuse sich eigentlich verlieben? Wir stellen diese und andere Fragen. Gleich gibt es die Antworten dazu. Bleibt dran!
Alles rund um die Maus. Hier auf 102,6 mit dem Mäuseexperten im Gespräch.
Schnarchen eigentlich Mäuse?
Das habe ich noch nie gehört oder gelesen. Wobei Mäuse auch keine langen Schlafphasen haben, ja oft nur so ganz kurze Sekunden- oder minutenlange Schlafphasen. Aber schnarchen tun die nicht, nein.
Was kann die Maus am besten sehen, hören oder riechen?
Riechen und hören. Sehen relativ schlecht. Hören tun sie ganz gut und auch Tonbereiche, die wir nicht hören, also Ultraschalllaute. Und sie verständigen sich auch untereinander mit Ultraschalllauten. Und die Spitzmäuse, die haben sogar so ein Echolotsystem, so ungefähr wie die Fledermäuse. Das kennen ja wahrscheinlich. Fledermäuse stoßen ja Ultraschalllaute aus, also im ganz hohen Bereich, was wir nicht hören. Und durch die Reflexion an Gegenständen können sie abschätzen, wie weit die Gegenstände von ihnen entfernt sind. Und das können Spitzmäuse auch, wenn auch nicht so ausgeprägt wie die Fledermäuse. Und riechen tun sie auch sehr gut. Die Familienmitglieder in so einer Mäusegruppe erkennen sich untereinander am Geruch, erkennen auch, wenn ein gruppenfremdes Mitglied in den Verband eindringen will. Und sie markieren auch ihr ganzes Territorium mit dem Geruch, mit dem Geruch von Duftdrüsen.
Können Mäuse sich verlieben?
Also bei den Mäusen, die leben so in Familienverbänden und das Familienoberhaupt ist ein dominantes Männchen, das auch die Weibchen begattet. Also die Weibchen haben da eigentlich nicht so die Auswahl oder die Möglichkeit, sich speziell ein Männchen rauszusuchen. Das geht also ziemlich von den Männchen aus. Und die Männchen, die bevorzugen halt die Weibchen. Oder für die Männchen sind die Weibchen wegen ihres Geruchs attraktiv. So ein Verlieben, wie wir es kennen, das mal also des Verhaltens, Aussehen, besonders eines Partners besonders attraktiv findet, das ist bei den Mäusen darauf reduziert, dass die Mäusemännchen den Geruch von Weibchen einfach attraktiv finden und der sie dann eben zum Sexualverhalten anregt.
Wie viele Kinder können Mäuse bekommen?
Die Hausmaus kann bis zu 12 Junge bekommen, zwischen 5 und 10, manchmal 12. Es gibt einen Bericht von 19 Jungen, die geworfen hat.
Sieht man das, wenn diese Weibchen schwanger sind?
Ja, das sieht man. Die werden ziemlich dick, der Bauch. Ja.
Wenn sie 9 Zwillinge kriegen, ich glaube, da können sie gar nicht mehr laufen.
Ja, die sitzen dann meistens im Nest. Ja, die werfen ihre Jungen hier im Nest und sind dann ziemlich schwerfällig. Ja.
Wie alt können Mäuse werden?
Nicht sehr alt. Also die meisten Mäuse bei uns überleben gerade mal einen Winter. Oh. Es gibt aber andere Mäuse, zum Beispiel die Rennmäuse, die mongolische Rennmaus, die ja gerne im Terrarium gehalten wird, die kann 3 bis 4 Jahre alt werden. Okay. Spitzmäuse werden meistens überhaupt nur 12 Monate alt. Das ist eigenartig, das ist ganz anders. Zum Beispiel Fledermäuse, die können bis zu 20 Jahre alt werden. Und man weiß eigentlich nicht, Fledermäuse sind ja vom Körpergewicht auch nicht viel größer als Mäuse. Warum Fledermäuse so lange leben, vielleicht hängt es mit dem Winterschlaf zusammen. Mäuse halten keinen Winterschlaf. Mäuse sind also das ganze Jahr über aktiv, müssen auch im Winter Nahrung ranschaffen. Fledermäuse sind ja immer einige Monate im Jahr inaktiv und möglicherweise hat das denn die Folge, dass der Organismus so viele Jahre aushalten kann.
Und wieso heißt die Maus Maus?
Der Name kommt ja aus von den alten Römern, die haben die Mäuse Mus genannt, also M-U-S, 3 Buchstaben. Das ist auch heute noch die wissenschaftliche Gattungsbezeichnung für die Hausmaus, Mus. Und da ist eben dann im Laufe der Jahrhunderte in Mitteleuropa und auch im angelsächsischen Bereich das Wort Maus geworden. Die Engländer und Amerikaner sagen ja auch Maus, auch wenn man es anders schreibt, also M-O-U-S-E.
Also was ist für Sie an der Maus so spannend und was ist Ihre Lieblingsmaus?
Spannend an der Maus ist, dass man sie ja gut erforschen kann im Freiland. Ihr müsst euch vorstellen, ich untersuche jetzt Mäuse nicht im Terrarium oder im Käfig, sondern ich will ja wissen, wo, in welchen Lebensräumen kommen bestimmte Mäusearten vor, wie häufig sind sie selten bedroht. Und das finde ich eben spannend in einem neuen Gebiet, wo bisher noch kein Forscher war, festzustellen, welche Mäuse gibt es da. Du fragst nach meiner Lieblingsmaus. Also ich mag Spitzmäuse sehr gern. Ich halte Spitzmäuse schon ab und zu im Terrarium, nur um sie mal kurz zu beobachten. Also ich züchte sie nicht im Terrarium. Ich wenn ich eine lebende Spitzmaus fange, setze ich sie mal für einige Stunden oder ein, zwei Tage ins Terrarium, um sie mal zu beobachten, Fotos zu machen. Und die Spitzmäuse, bei den Spitzmäusen ist es so, die sind also, die wirken immer aufgeregt, die sind immer aktiv, laufen ziemlich schnell im Terrarium, sind also auch, wenn man direkt vom Terrarium steht, nicht ängstlich. Manche Mäuse, wilde Mäuse, wenn man die fängt und ins Terrarium setzt, die versuchen sich erstmal zu verstecken, drücken sich in die Ecken, schauen ängstlich, wenn man sich nähert mit weit aufgerissenen Augen. Man hat das Gefühl, die Maus ist jetzt gestresst. Bei der Spitzmaus hat man das Gefühl nicht. Die Spitzmaus ist ganz anders programmiert. Die hat unheimlich viel Bewegungsaktivität. Die muss nämlich sehr viel fressen. Die hat einen ganz anderen Stoffwechsel als die Mäuse. So eine kleine Spitzmaus muss am Tag mindestens ihr Körpergewicht an Insekten zu sich nehmen. Jetzt stell dir mal vor, eine Spitzmaus wiegt zum Beispiel, eine mittelgroße Spitzmaus wiegt 10 Gramm. Die muss also 10 Gramm Insekten am Tag fressen. Jetzt versuch mal selbst, 10 Gramm Insekten zu fangen. Das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Die ist also ständig unterwegs auf der Erdoberfläche, aber auch geht in unterirdische Bauten, in Röhren von Wühlmäusen, immer auf der verzweifelten Suche, irgendwo ein kleines Insekt zu finden.
Das Kinderradio Mikrowelle, immer ein bisschen schlauer.
Wir sprechen im Kinderradio mit dem Mäuse-Experten Herrn Dr. Kraft.
Alles rund um die Maus, hier auf 102,6.
Mäuse sind putzig und niedliche Tiere, aber können sie auch gefährlich sein?
Aber weniger, dass sie beißen. Gefährlich sind sie, weil sie Krankheiten übertragen können. Es gibt eine ganze Reihe von Krankheitserregern, für die die Mäuse das Reservoir sind und wo sie von den Mäusen immer wieder auf andere Säugetiere und auch auf Menschen übergehen können. Der häufigste Krankheitserreger, der von Mäusen übertragen wird, ist ein Virus, und zwar das Hantavirus. Das sind vor allem Wühlmäuse, vor allem eine Wühlmausart. Ja, also die Maus, die trägt das Hantavirus in sich, entwickelt aber keine Krankheitssymptome. Die Maus wird nicht krank, aber wenn das Virus auf den Menschen übertritt, dann wird erkrankt der Mensch. Es hat grippeähnliche Symptome, er bekommt Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, bis hin zum Nierenversagen. Und die Infektion, die geschieht meistens über die Ausscheidungen der Maus. Also diese Viren werden durch Kot und Urin ausgeschieden. Und wenn der Kot und Urin eintrocknet und dann durch einen Luftzug aufgewirbelt wird, beim Einatmen des Menschen auf die Schleimhäute von Mund und Nase kommen, dann wird der Mensch infiziert und wird krank. Und das ist eigentlich die häufigste Zoonose, also die häufigste Krankheit, die in Bayern oder in Mitteleuropa, die von Tier auf Mensch übertragen werden. Allein in Bayern können pro Jahr bis zu 500 Menschen an Hantavirus erkranken.
In Australien gibt es gerade eine Mäuseplage. Wieso ist das so?
Warum gibt es gerade eine Mäuseplage in Australien?
Ah ja, das ging ja durch die Nachrichten. Ihr habt sicher auch die Filme gesehen, wo die Mäuse zu Tausenden in Heuschobern lagern. Ja, ich war nicht in Australien. Ich kann auch nur das wiedergeben, was ich im Internet gelesen habe. Es war so, dass es in Australien jetzt einige Jahre nicht geregnet hat. Es war große Dürre. Und es gab sehr wenig Getreide. Und jetzt hat es ein paar Wochen kräftig geregnet. Die Getreideernte war jetzt sehr gut. Jetzt sind die Getreidespeicher wieder voll. Die Mäuse haben jetzt Unmengen an Nahrung und vermehren sich jetzt sehr stark. Wenn der Ernährungszustand der Mäuse gut ist, wenn sie genug Nahrung haben, dann können die alle 4 Wochen Jungtiere bekommen. Das heißt, das Weibchen, das Junge bekommt, kann am selben Tag innerhalb von wenigen Stunden wieder von einem Männchen gedeckt und befruchtet werden und hat 4 Wochen später schon wieder Jungtiere, sodass die Wurffolge alle 4 Wochen dazu führt, dass sich die Mäuse extrem vermehren.
Warum helfen bei dieser Mäuseplage keine Katzen?
Das sind einfach zu viele Mäuse.
Sind Mäuse wichtig und warum?
Die Hausmaus hat natürlich für uns Menschen schon eine große Wichtigkeit erlangt als Labormaus, also als Versuchstier für die Erforschung von Krankheiten und ihre Behandlung, die Wirkung von Medikamenten. Ist natürlich die Hausmaus, obwohl es teilweise natürlich von Aussicht der Maus natürlich oft nicht so angenehm ist, als Labormaus irgendwo zu sitzen, aber für uns Menschen ist natürlich die Maus, die Labormaus schon ein großer Segen. Und die Labormaus, die stammt natürlich von der wilden Hausmaus ab. Die seit so seit ungefähr über 100 Jahren werden die gezüchtet, eben für bestimmte medizinische Versuche. Aber wichtig für jetzt für die Freilebenden, die wilden Mäuse, sind für uns natürlich auch wichtig, weil sie sind natürlich ein Zeiger, wie es mit der Umwelt bei uns aussieht. Also es sind viele Kleinsäugerarten, sind natürlich in den letzten Jahrzehnten in ihren Beständen zurückgegangen. Gerade die Spitzmäuse, da sind manche Arten bedroht, vor allem durch die intensive Landwirtschaft. Ich habe euch erzählt, Spitzmaus muss große Mengen Insekten fressen, wenn natürlich auf Feldern und in deren Umkreis durch Pestizide der größte Teil der Insekten vernichtet wurde, dann findet natürlich auch die Spitzmaus kein Futter mehr. Und auf einem Maisfeld oder auf einem Weizenfeld findet man auch tatsächlich keine Spitzmaus. Die brauchen also noch naturbelassene Lebensräume. Also die Bestandssituation von Kleinsäugern ist also ein wichtiger Gradmesser, wie naturbelassen unsere Landschaft noch ist.
Welche Maus ist vor dem Aussterben bedroht?
Etliche sind vom Aussterben bedroht. In Bayern gibt es eine Maus, das ist die Birkenmaus. Die ist eine der seltensten Mäusearten. Die gab es vor 10.000 Jahren, etwa am Ende der Eiszeit, noch in ganz Mitteleuropa. Die gibt es heute noch nur noch in kleinen, inselartigen, isolierten Vorkommen. In Bayern zum Beispiel ein kleines Vorkommen im Bayerischen Wald und im Allgäu. Ansonsten in Deutschland nur noch ein drittes Vorkommen in Schleswig-Holstein. Die ist vom Aussterben bedroht, weil sie bestimmtes, sehr hohe Ansprüche an den Lebensraum hat. Sie braucht also Feuchtgebiete, wo relativ feuchter Untergrund ist, wo dichte Vegetation ist und wo es viele Insekten gibt, weil sie überwiegend Insekten frisst, wo es aber auch andererseits nicht so viele Konkurrenten gibt. Also sie ist eben sehr konkurrenzschwach, wo manche andere Mäusearten sind ihr biologisch durch Körpergröße und Verhalten überlegen und verdrängen sie dann.
Kennen Sie das Sprichwort, das ist jetzt Mäusemelken? Also hatten Sie da zum Beispiel schon mal so eine Situation, wo es Ihnen zum Beispiel sehr schwer fiel, irgendetwas, und es hat dann halt nicht geklappt?
Ja, das Erlebnis hatte ich gestern, als das mit unserem Zoom nicht geklappt hat, als wir keine Verbindung herstellen konnten. Da fand ich das wirklich zum Mäusemelken.
Das waren Informationen rund um die Maus mit dem Experten Herrn Dr. Richard Kraft aus München. Die Maus ist ein interessantes Nagetier. Sie ist wichtig in der Nahrungskette der Tiere. Die Mäuse geben uns Auskunft, wie es unserer Umwelt geht.
Weltweit gibt es 600 Arten von Hausmäusen. Und insgesamt gibt es 2500 Nagetiere, ganz schön viel.
Gelbhalsmaus, Nacktzonenrennmaus, was es alles gibt. Wir haben viel gelernt.
Zu Gast in dieser Sendung war Herr Herbert Schmidt mit seinen Informationen rund um die Mäusemelkmaschine.
Außerdem Herr Dr. Richard Kraft, ein Zoologe aus München.
Durch diese Kinderstunde führten Javin.
Mit dabei war Marlies.
Und Maria. Nicht zu vergessen war Aya Abdu dabei. Und liebe Grüße an meine Wohngruppe.
Und natürlich auch noch Kevin Reudel.
Beinahe wurde ich vergessen. Hier ist doch noch die Fausta. Liebe Grüße an alle, die zugehört haben.
Und am Schluss kommt noch Günes Walz.
Verantwortlich für diese coole und spannende Sendung war die tolle Claudia Schwarz.
Von Kids für Kids. Etage. Das Kinder- und Jugendmedienzentrum des Stadtjugendring Ulm.